Fragen, dieser Beweis schön genug ist, aber wird schon passen.
Ja, ich habe bei meinem einen Beweis in der Mitte festgestellt, dass es anders ein bisschen schöner wäre.
Naja, ich habe ihn hier sehr kurz gemacht, aber mir reicht es als Beweis. Bei B-Simulationen muss diese Relation nicht bijektiv sein, oder? Nee, weil die Definition ist ja, für alle existiert ein. Das heißt, die muss aber nicht bijektiv sein.
Nee. Kann sie ja, glaube ich, auch.
Eben, kann sie nicht. Deswegen habe ich ja gefragt, ob das...
Weil nee, also sie muss weder eine Abbildung noch bijektiv noch sonst
was sein. Okay, sie muss nur eine Relation sein.
Ja,
okay.
Unrestriktierte Relation.
Ja,
also Abgaben da, ja, also der Julian hat auch schon abgegeben. Kurz.
Hoffentlich nicht zu kurz, wir werden es feststellen.
Jedenfalls sind sie alle ungefähr gleich lang, also das ist schon mal ein Indikator. So, ja, wie sieht's aus? Auf dem neuen Zettel schon mal geguckt? Noch nicht, muss ich sagen. Dann machen wir das doch vielleicht jetzt trotzdem. Ich kann ihn vielleicht sogar an die anbieten. Ich glaube, ich kann ihn anbieten.
Aha!
Ah, gut. Jedenfalls.
Ja, doch, das ist hier nur auf das Bild.
Nee, das ist
dann bin ich auch in der Lage, das anzuschauen.
Ich denke mal, wir sind in der Lage, das per Hand anschalten oder keine Fernbedienung haben, ne?
Genau.
Ich weiß nicht, wie wir das hier im Raum sonst machen. Normalerweise sind da irgendwie Schalter drin.
Oder sind die wahrscheinlich da drin?
Ich nehme an, hier wird es eine Fernbedienung geben. Ach nee, da hinten, das, nee, das sind aber irgendwie Lichtschalter. Aber irgendwo ist wahrscheinlich noch so ein
Beamerbeleuchtung, aber ich denke mal. Links neben der Tafel? Ja, nee, ja. Deckenbeleuchtung und Beamerbeleuchtung. Außer Beamerbeleuchtung bedeutet Beamer. Aber jetzt ist er eh an.
Von dem hier?
Nein.
Was ist das denn? Ist er denn noch nicht gesehen? Ach Scheiße, da habe ich jetzt wieder das falsche Netz hier. Das ist irgendwo der V-Gest. Ja, das ist irgendwie, sucht er sich mit V-Gest raus.
Wahrscheinlich, weil es das Einfachste ist, weil es nicht verschlüsselt ist, oder?
Ja. Dann geht er damit verlieren und seine Probleme. Na gut, vielleicht ist es nicht so, dass es nicht von der Homepage, sondern von der Kamera so ist. Das hat sich ja streng genommen auch noch. Das ist ein Kampf hier allgemein, ne?
Ja, nein. Also ich finde eigentlich, es geht halt, also zumindest das Stutt-WLAN geht relativ okay.
Ja.
Habe ich jetzt bisher eigentlich noch nicht so große Probleme gehabt. An der Techfac ist es schlimmer als drüben an der NATFAC. An der Techfac ist es nämlich meist überlastet.
Ja, also vor allem, es gibt halt so manche Räume, da hat man die Empfang.
Aber wir haben ja den WLAN Access Point. Also
zum Beispiel im FSI-Mathezimmer. Das ist unterm HL.
Ich weiß, ich bin in der Mathephysik FSI, also.
Das kannst du vergessen mit WLAN da unten.
Ich hab da noch nicht gekriegt.
Ich hab da nie welches.
Okay.
Oder wenn dann sehr schlecht ist.
Ja, also ich habe eigentlich eine Sitzung immer. Genau. Weiß
auch
nicht. Ja. Okay.
Ja, ich meine, dann gebe ich einfach mal Kommentare ab zu den einzelnen Aufgaben in Reihe. Ja. Also, Aufgabe 1, da sollen also jetzt mal nicht Bisimulationen zwischen konkreten Systemen bewiesen werden, sondern allgemeine algebraische Gesetze.
Mhm.
Ja, Ja, das heißt, diese Aussagen 1 bis 3, die sind also altquantifiziert zu lesen. Ja, also für.
Schön, Ende.
Nicht also altquantifiziert über PQR, nicht? Gut, ja, da muss man halt die Simulationen erfinden, nicht? Und zeigen, dass es tatsächlich die Simulationen sind. Die sind natürlich keine endlichen Objekte, ja, sondern entsprechend großgeraten. Ne?
Das heißt, im Prinzip bei der 1 soll man zeigen, dass für alle P parallel Q gilt, dass die bisimilar zu Q parallel P sind.
Ja, auch korrekt ausgesprochen, der Quantor, also für alle P und Q gilt das P parallel Q.
Okay, das sieht mir sehr trivial aus, die Aussage.
Ja, das ist jetzt auch nicht so gesteigert schwer. Das muss man jetzt einfach mal. Das ist so eine Übung, wo man mal die Simulation angehen muss.
Okay.
Dann ist hier eine Aufgabe zum Thema Simulation. Also wir hatten ja den Begriff der Simulation definiert. Wir hatten keine Notation dafür eingeführt, das kommt hier. Ja, wir schreiben also dieses eckige Klammer mit Untertilde oder wie auch immer dafür. Ja, wir brauchen irgendein asymmetrisches Zeichen. Ja, weil ja Singularität ist ja keine symmetrische Relation. Nicht? Wenn hier S simuliert, simuliert ST ja noch lange nicht. So, das ist wieder eine einfache Übung, wo also, zu zeigen, ja, sind zwei so allgemeine Gesetze. Das ist auch leider schwer. Und dann ist in 2 wieder so ein bisschen Kreativität gebracht, nicht, wo also gezeigt wird, dass das also dann soll, dass also selbst wenn zwei Prozesse gegenseitig sich simulieren, dass die trotzdem nicht bisimilar sein müssen, dass ja eine Idee ist, auf die man kommen könnte, dass das so sein müsste. Ja, ja gut, da muss man einfach mal so ein bisschen umstehen. Dann hier, wie angekündigt, das Kommunikationsprotokoll. Also wir können uns gemeinsam angucken, wie das da eigentlich funktioniert und was da abgeht. Ja? Also wir haben drei Prozesse, die parallel laufen. Ja? Ein Sender, ein Receiver und ein Medium. Also die Idee ist, dass also der Sender eine Message, deren Inhalt uns nicht weiter interessiert, durch das Medium an den Receiver schickt. Und das Medium ist aber ein unzuverlässiges Medium und kann die Message verlieren. Aber immerhin ist es noch so nett, dass es dem Sender Bescheid sagt, wenn es eine Message verloren hat. Der dann also versuchen kann, sie nochmal zu schicken. So, nicht? Hier sehen wir also das Medium. Das kann also entweder silently, also unter Tau, in einen Fehlerzustand übergehen, nicht? Wenn es also gerade mal irgendwie, was weiß ich, wenn hier gerade mal WLAN ausgefallen ist oder so. Nicht? Oder es kann brav etwas übertragen. Nicht? Und ist dann wieder gesetzt. So, wenn es in diesen Fehlerzustand kommt, dann sendet es einen Error und ist wieder es selbst. So, wenn es hier etwas überträgt, dann wird das vom Receiver empfangen. Das Dale hier, das ist dann der zweite Zustand des Receivers, nachdem er also die Message empfangen hat. In dem Falle, in dem Falle findet also ein Deliver statt. Das heißt, das ist jetzt was Sichtbares, ja, dass man also nicht mit irgendjemand anders kommuniziert, sondern er sagt irgendwie so delivered, ja, und ist dann in diesem Acknowledge-Zustand, der darin besteht, dass er nochmal ein Acknowledgement an den Sender schickt und dann wieder ersetzt ist.
Das kann aber nicht verloren gehen.
Ja, soweit ich das jetzt überblicke, im Moment, das kann nicht verloren gehen, weil er hier direkt mit dem Sender kommuniziert. Ja, das, wie das an der Stelle ist es vielleicht nicht ganz realistisch, wenn das Vielleicht ein elektrisches Video, kann ich auch sagen, ne? Gibt's ja mal.
Ja.
Ja, das würde sonst halt auch so unsere Aufgabe ist kompliziert an der Stelle. Ja. So, ja, hat also direkt einen Draht in der Richtung, aber nicht umgekehrt. So, und der Sender, was macht der Sender? Der Sender, der. Stimmt, das hieß Acknowledge, Acknowledge? Nee, Acknowledge ist ACK, ja.
Celebrate.
Ich hatte es so mühsam auswendig gelernt, weil das so kontraintuitiv war. Also ich habe hier auch ein, also wenn der Gäste, also irgendjemand meckert, ich habe hier schon, also ein Acknowledgement drüber, dass ich Aufgaben von klaue, also insbesondere diese hier. Na, also egal. Also er macht irgendeinen Anfang, ja, also was schließt denn das? Ist dann in einem Zustand, wo er anfängt zu senden. Ja, das hier ist was Sichtbares, ja, also ich sende jetzt mal was. Ne? Dann wird hier von Sending aus kommuniziert mit dem Medium. Ja, achso, ich hatte das Medium nicht vollständig erklärt. Das Medium empfängt dann also diese Message, ne, und ist dann im Zustand Match-Strich. Und in Match-Strich kann der Error passieren oder es leitet in die Message rein. Mhm. So, nicht? Und dann ist der Sender also in einem Wartezustand, von dem aus er entweder von dem Receiver hier ein Acknowledge bekommt, dann fängt er wieder von vorne an. Oder er bekommt vom Medium eine Error-Message, in dem Fall geht er hierhin zurück und versucht nochmal zu senden.
Ist das Access oder sowas? Das andere ist ja delivered, was der machen, oder?
Ja. Ich glaube, dass das soll heißen Accept.
Na gut, die Nachricht.
Also er sagt, nee, nicht die Sache wurde angenommen, sondern nimm das mal an, das ist eine Aufforderung. Ja, nimm das mal an und dann sagt der andere delivered.
Das
hieß es dann. So, nicht? Und da sind also jetzt zwei Dinge zu tun mit dem Ding. Erstens soll ein Byte-Log identifiziert werden.
Den sieht man vielleicht, ja.
Und zum anderen soll gezeigt werden, dass dieser Gesamtprozess hier, nicht? Also in dem auch der Live-Log zu tun ist natürlich, dass das Ding dennoch seine Spezifikation erfüllt. Die Spezifikation ist wieder ein Prozess, ein sehr einfacher, nämlich einer, der immer nur abwechselnd Accept und Deliver sagt. Der hat natürlich keinen Erfolg. Also das ist wieder Fair Abstraction from Diversions. Okay. Nicht? Und ja, hier beim Protokoll ist natürlich darauf zu achten, dass also hier, wie schon oft, nicht, dass hier also der größte Teil der Aktion versteckt ist, also nur in Kommunikation mit anderen Prozessen irgendwas laufen kann. Gut, das war das. Und ja, was Lustiges. Also hier ist zu zeigen, ja, eine Vertiefung dieses Beispiels, was wir hier benutzt hatten, um zu zeigen, dass schwache Bisimilarität keine Kongruenz bezüglich Plus ist. Nicht? Also wir nennen einen Prozess taufrei, wenn er keine Tauftransition macht, jemals. Ja, also sprich, wenn also sein LTS, was wir von ihm aus entwickeln, keine erreichbaren Zustände hat, die irgendwelche Tauftransitionen machen können. Einschließlich natürlich solche, die durch Kommunikation zwischen zwei parallelen Prozessen entstehen. Ja, also auch das nicht, dass das Ding hier macht natürlich eine Tau-Transition, auch wenn irgendwo explizit ein Tau steht. Ja, also Tau-frei heißt semantisch Tau-frei, nicht etwa syntaktisch Tau-frei. Und da soll also gezeigt werden, dass es keinen taufreien Prozess gibt, der zu diesem hier äquivalent ist. Also insbesondere ist ab und nicht zu dem Ding äquivalent, aber es gibt auch keinen anderen. Ja, das heißt, nicht, man denkt ja eigentlich, dass also Tau so nichts wirklich zum Verhalten beiträgt. Ja? Aber hier haben wir eben ein Beispiel von etwas, was ich also ohne Tau gar nicht machen könnte. Ja, also der Trick ist natürlich, dass das Tau hier in Deadlock läuft. Ja? Mit was sichtbar erreiche. Aber hier soll eben gezeigt werden, dass es, ja.
Unter welcher Äquivalenz?
Achso, keinen zu Tau, dann natürlich schwach Bisimila. Also ich meine, sonst ist es schnell beantwortet. Es gibt natürlich keinen zu dem Ding stark Bisimila-Prozess. Ja, das ist halt auch ein Prozess, weil man dann der Satz des Tau nachmachen müsste. Ja. Also ja, vielleicht soll ich das dazu schreiben. Moment. Gut, na, da muss man so ein bisschen mal rumspielen, nicht wahr? Das ist natürlich ein Beweis und keine Larifari-Argumentation verlangt, sondern das ist, ja, und gut, ich predige immer hier ja bisher noch nicht, dass man keine Beweise durch Widerspruch führen soll.
Oh.
das ist nicht etwa deswegen, weil ich nun also dem Intuitionismus anhängen würde und also jetzt darauf bestehe, dass man alles nur konstruktiv macht und jetzt also Power zu meinen Freunden zähle und behaupte, dass also die natürlichen Zahlen, jedenfalls die endlichen von Gott kennen und alles andere irgendwie von Menschen gemacht sei oder sowas, ja. Sondern das ist einfach eine Stilfrage, insbesondere eben. Weil die meisten Widerspruchsbeweise, die man typischerweise so sieht, noch nicht mal echte Widerspruchsbeweise sind. Ja, die kann man einfach durch Entfernen, also durchgängiges Entfernen von Negationen oder Rückwärtsanordnung, kann man die typischerweise zu direkten Beweisen machen. Ja. Also sprich, die meisten sind in Wirklichkeit bei Kontraposition. Kontraposition ist durchaus auch ein sinnvolles Beweisprinzip, wenn man das richtig einsetzt. Ja, aber es ist also oft so ein Reflex, dass das also, wenn man was versucht, zu beweisen, dass man dann also erstmal sagt, naja, nehmen wir mal an, das gilt hier nicht und gucken wir mal, was passiert. Und dann hat man ja meistens am Ende einen anführungsstrichen Widerspruch, der aber einfach nur die Verneinung der Annahme ist oder sowas. Ja, das ist dann kein Widerspruchsbeweis. Ja, wenn ich das gemacht habe, aus der Verneinung des Beweisziels die Verneinung der Annahme herleiten, dann kann ich offenbar durch automatische Transformation einen Beweis erstellen, der aus der Annahme das Beweisziel herleitet. Aber wenn ich negierte Aussagen beweise, wie es gibt unendlich viele Primzahlen, dann ist ja Widerspruchsbeweis das kanonische Beweisprinzip, was ich dafür in der Hand habe. Ja, ich beweise eine Negation, indem ich annehme, die Aussage würde doch gelten und führe sie zum Widerspruch. Also hier ist es durchaus legitim, wäre es zum Beispiel nicht legitim zu sagen, nehmen wir mal an, wir hätten einen Widerspruch. Oder man eine Invariante zum Beispiel, wie gesagt, dass nicht alle schwachen Seminaren Prozesse die Eigenschaften haben müssen oder was. Okay. So, ansonsten sind wir jetzt also schon wieder in der Lage, hier Dinge weiter zu machen, wo ein Drittel der Hörer fehlt. Also habe ich extra wieder nicht so fürchterlich viel vorbereitet und vor allem Sachen, die sich gut irgendwie meinetwegen sogar auf Wikipedia nachlesen lassen, die aber... Naja, also... Das ist ja wieder sowas, ne? Da kommen dann die Geisteswissenschaftler. Also, sagen, Wikipedia sei keine zitierfähige Quelle. Ja. Ja. Natürlich ja. Nicht, ja, denn Wikipedia ist eine Enzyklopädie und eine Enzyklopädie, also sei es auch der Brockhaus, ist grundsätzlich keine zitierfähige Quelle. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem gut, um Sachen nachzulesen. Und gerade der Mathematiker und Informatiker ist ja immer in der schönen Lage, dass, wenn er das Sachen nicht so glaubt, die da stehen, sie schlicht und einfach nachrechnen kann. Nicht? Also, wenn sie dann nicht stimmen, dann hat da wohl einer nicht recht gehabt. Dann kann man es auch erst gleich korrigieren. Und zwar, machen wir allgemeines Werkzeug zum Thema Fixpunkte. Ich frage einmal im Raum Fixpunktsätze von Tarski oder Keen, bekannt Keen? Nein. Okay. Ja, schon? Ja, okay. Ja, schon? Nein. Nicht? Also, okay, also einmal Auffrischung, einmal Einführung. Also, machen wir es dann mal ruhig auf der richtigen Allgemeinheitsebene für so Dinge. Ja, also sprich nicht nur für Potenzmengen, sondern verschiedene Verbände. Also.
Ist das ein Teilmengenzeichen oder ein kleiner Gleichzeichen? Das ist
ein kleiner Gleichzeichen.
Ist kleiner Gleichwert oder nicht?
Backslash SQ Subset. Okay. Muss ich erklären, was ein Quaschinger Verband ist?
Nein.
Ja.
Ja.
So, vollständigen Verband ist eine geordnete Menge, in der jede Teilmenge ein Supremum hat. Was wiederum äquivalent dazu ist, dass jede Teilmenge ein Infimum hat, nicht? Klar, ne? Ja. ja. Und was natürlich impliziert, dass die Teilmenge ein größtes Element hat.
Top.
Kleinstes. Ja.
Kleinst Bottom.
Bottom, genau. Und, nämlich Infimum bzw. Supremum der Lehrmenge. Ne?
Ja. Okay, den Teil verstehe ich nicht so.
Ja, ganz. Das kann man aber in Prosa beweisen, einfach durch Wesensschau, ja. Also nehmen wir mal das hier, ja. Das Infimum, ja, ist die größte untere Schranke per Definition, ne? Soweit klar, mhm. Ne? Hier also die größte untere Schranke der leeren Mengen. Nun, jedes Element ist eine untere Schranke der leeren Menge, nämlich kleiner gleich jedem Element der leeren Menge. Mhm. Das hier ist also das größte Element überhaupt.
Bezogen auf was?
Bezogen auf
so auf die. Ja,
ja. Okay. Okay, das heißt die leere Menge gesehen als Teilmenge von x in dem Fall.
Die leere Menge als Teilmenge von x, ja, 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 genau. Ja.
Okay.
Ja, ja, man stutzt erst, ausgerechnet top, also ein hintere Schranke sein soll, nicht? Aber
ich glaube, das gründet sich doch im Prinzip daraus, dass das Infimum zu Prämum nicht notwendigerweise in der Menge selber drin liegen muss, oder?
Das Infimum und das Supremum müssen jeweils keine Elemente von A sein.
Nein, genau, deswegen. Also deswegen geht es überhaupt mit der Lernmenge.
Ja, genau. Ja.
Nicht, also, genau, der Lernmenge ist natürlich auf keinen Fall.
Richtig. Ja. Mhm.
Gut. Okay. Ja, jetzt macht das auch Sinn.
Fine, das sind also die vollständigen Verbände. Sagen wir mal, wir hätten auf diesem Verband eine Endo-Funktion. Wir sagen, also wenn ein x ein Fixpunkt, das ist okay. Genau, dann, wenn x gleich f von x ist. Nur so motivationshalber. Und nicht streng genommen in unser aktuelles technisches Setting passend, wohl aber in eins, das ich gleich dann auch noch aufsetze. Warum interessiert sich der Informatiker für Fixpunkte? Nun, der Informatiker interessiert sich für Fixpunkte, weil er alle naselang rekursiv definiert. Ich definiere hier ja gewissermaßen x durch sich selbst. Ja? Also x ist gleich f angewendet auf x. Zum Beispiel. Die Fakultätsfunktion, ja, Factorial. Ich schreibe sie mal so ein bisschen lustig. Lambda-Notation, Begriff.
Das haben wir mal kurz angesprochen.
Ja. Die Funktion, die n abbildet auf, ja, Lambda Punkt Lambda n Punkt. Ja. Im Lisp kann man das ja explizit machen, ja. Das heißt, da schreibt man so Lambda so aus, ja, in ASCII. Also die Fakultätsfunktion ist diejenige Funktion, die n abbildet auf. Naja, auf etwas davon, das davon abhängt, ob n nun gerade 0 ist oder nicht. Wenn n gleich 0 ist, dann bildet die Fakultätsfunktion n auf 1 ab. Und ansonsten bildet sie f ab, n ab auf n mal Fakultätsfunktion von n minus 1. Ja, was sehen wir hier? Also Fakultätsfunktion ist eine Funktion von n nach n. Nimmt eine natürliche Zahl, gibt eine natürliche Zahl wieder raus. Das hier ist auch nach n nach n. Ja, sollte ja tunlichst so sein, wenn die beiden gleich sein sollen.
Das wäre seltsam, wenn nicht.
So, und diese Funktion hier, gut, die erwähnt ja wieder Fakt, das heißt, die kann ich als was ansehen, wo also hier irgendeine Funktion von n nach n steht und ich zufällig da Fakt eingesetzt habe. Ja? Das heißt, das hier kann ich ansehen als Groß F von Fakt. Ja, jetzt haben wir den Typ von f noch, ne? Das hat f den Typ. Diesen hier, ne?
Nicht? Also f nimmt Endofunktionen von n und spuckt wieder Endofunktionen von n aus. Okay, und die Definition von Fact ist also demnach eine Fixpunktgleichung. So, passt nicht hier rein, denn also die totalen Funktionen von n nach n bilden leider keinen vollständigen Verband. Nicht? Also das ist das Supremum zweier solcher Funktionen noch. Ja, also das ist noch nicht mal eine, das ist, also das ist noch nicht mal überhaupt ein Verband, geschweige denn ein vollständiger. So, jedenfalls nicht in einem Sinne, der mir da weiterhilft. Okay, also an sich ist es schon ein Verband, okay, also wenn ich jetzt zumindest ein Verband habe. Kein vollständiger. Aber eben nicht in der Struktur, die wir hier weiterhin sehen.
Das heißt aber, dass jede rekursive Definition ein Fixpunkt dieser oder von irgendeiner anderen Menge in sich selbst abbildet ist, oder?
Jede rekursive Funktion ist ein Fixpunkt eines solchen Funktionals per Definition. Mhm. Also okay. die rekursive Gleichung, die ich hinschreibe, ist immer gerade eine Fixpunktgleichung. Das ist das Wesen. Ja, was kann man noch so an Dingen machen? Beispielsweise ich kann ja hier so ein bisschen abstrakter reden, nicht? Also nimm mal eine Gruppe her, ja? So. Und
in der Mitte ist ein Mal.
Und wir nehmen mal an, wir hätten eine Teilung in dieser Gruppe, dann wissen wir, das Ding erzeugt mir eine Untergruppe. Ist also kleiner gleich, das sind die Untergruppe, nicht? Also der Durchschnitt aller Untergruppen von G ist das A, ein halbes A. So, ich behaupte, das kann ich auch als Fixpunktdefinition schreiben. Nämlich, was ist die von A erzeugte Untergruppe? Gut, die von A erzeugte Untergruppe hat zumindest mal die Eigenschaft, ja, überhaupt jede Untergruppe, wenn man so will, Also jede dieser Gruppen hier rechts, ja, hat die Eigenschaft, dass sie abgeschlossen ist unter den Operationen der Gruppe, also ein neutrales Element enthält und unter Multiplikation abgeschlossen ist, und dass sie außerdem A enthält. Ja. Das heißt, ich kann so ein Funktional definieren, das mir jetzt Teilmengen von G auf Teilmengen von G abbildet, nämlich ich nehme A und ich nehme das neutrale Element und ich nehme die Menge aller xy, x mal y. So dass x und y beide x sind.
Und man sollte noch die Inversen mit reinnehmen, wenn man in der Gruppe
ist. Das ist überhaupt wahr, ja. Ja, das stimmt. Also eigentlich erzeugt das Ideal viel besser gewesen. Egal. So. Und dann können wir diese Menge hier. Das ist dann die Menge aller Teilmengen, jetzt nicht mehr Untergruppen, sondern aller Teilmengen von G.
Und das gilt, f von x ist, naja, ich sage jetzt Teilmenge von x sogar gleich. Sogar gleich.
Ja, ne? Eigentlich schon. Sogar gleich. Dann nimmt ja alles mit. Ja. Aus x.
So. Nicht, das lässt sich. Sein,
ja. Was? Und A muss ja auch schon drin sein wegen dem.
Ja, ja, genau. Naja, gut, also das. Ne, also das ist alles, also Teilmenge ist auf jeden Fall genau die Definition, also abgeschlossen unter den Operationen der Gruppe und enthält A, das ist genau, enthält f von x. Ja. Die Gleichheit kriegt man auch, weil, ja gut, ich muss zeigen, dass ich also jedes Element von x hier so wiederfinde, aber zum Beispiel kann ich, weil ich e habe, wenn ich jedes Element als sich selber mal is kann. Ja. Das ist so ein bisschen speziell. Also, wiederum eine Fixpunktgleichung. Ja. Okay, nun habe ich aber natürlich dadurch, dass ich hier diese Fixpunktgleichung hinschreibe, fx gleich x, habe ich jetzt nicht den Abschluss von a definiert. Ja? Denn hier zum Beispiel finde ich auch ganz g zum Beispiel. Ja, ganz g ist ganz sicher mit der Gruppenoperation abgeschlossen und enthält a.
Ja, ich überlege gerade nochmal, ob fx wirklich x sein muss, weil x ist eine Teilmenge von g. Aber wenn wir da x mal y, xy Element x haben, ist ja das neutrale Element nicht zwangsweise ein Element von x schon.
Aber wenn f von x.
Wenn f von x Teilmenge von x ist, dann ist es
dann so richtig.
Ja, dann muss es auch sein, ja.
Dann geht's schon. Okay.
Ja. Richtig, ne? Aber allein die Definition fx würde nicht reichen, sondern es muss noch diese Teilmengenrelation da sein, dann kann man gleich sagen. Okay.
Also wenn ja, also x eine Teilmenge ist. Ich will zeigen, dass Teilmenge äquivalent ist zu gleich.
Okay, ja, ja, genau.
Das bräuchte natürlich Ausgleich und umgekehrt wegen dieses E.
Ja.
So. Okay, also hier habe ich die Situation, wo also die Fixpunktgleichung mir nicht mehr eindeutig mein Objekt definiert. Ich muss dann noch dazu sagen, dass ich das Kleinste meine. Ja. So. Das motiviert vielleicht noch folgende Definition. Also, einmal hier, das, was wir da sehen. Ja. X nennen wir jetzt einen Präfixpunkt von f, jetzt wieder in Bezeichnung wie oben. Ja. Dann, wenn f von x eckig kleiner gleich x ist, ja, das finden wir hier wieder. Ne? Und wenn man das mal hingeschrieben hat und sich an die Dualität von Verwenden gewöhnt hat, ja, dann schreibt man sofort hin, die Definition eines Postfixpunktes von f. Die also besagt, dass x eckig kleiner gleich f von x. So, also hier haben wir offenbar definiert, dass die von A erzeugte Untergruppe als den kleinsten Präfixpunkt von diesem Groß f. Was wir da haben. So.
Gleichzeitig Postfixpunkt, oder?
Als Gleichheitszeichen. Der kleinste Präfixpunkt ist, wie sich zeigen wird, immer auch der Postfixpunkt.
Okay.
Das Wort Postfixpunkt ist also eins, das ich nur in sehr nüchternem Zustand und sehr langsam sagen kann.
Postfixpunkt.
Ja. So, und der entscheidende Satz an dieser Stelle ist also der Satz von Knaster und Tarski. Er hat an Voraussetzungen zwei entscheidend, nämlich einmal, wir haben einen vollständigen Verband. Zum Beispiel die Menge aller Teilmengen von G ist ein vollständiger Verband. Nicht mit Supremum gleich große Vereinigung. Und ich habe eine Funktion von x nach x, die ist monoton. Das heißt, sie bewahrt die Ordnung. Immer wenn x kleiner gleich y ist, dann ist f von x auch kleiner gleich f von y. Dann hat f und dann hat f einen kleinsten Fixpunkt, der gleichzeitig auch der kleinste Präfixpunkt ist. Oder anders gesagt, f hat einen kleinsten Präfixpunkt, der dann auch ein Fixpunkt ist und damit natürlich automatisch kleinster Präfixpunkt. Und schon damit automatisch kleinster Fixpunkt. Den nennen wir μ f. μ ist der hier Bezeichner für kleinste Fixpunkte. Und seine Definition können wir hier abschreiben. Nicht, das ist das Infimum über alle x. Oder das x im Präfixpunkt von x. Und natürlich dualisiert sich das. Das setze ich deswegen in Klammern. Ja, das folgt automatisch, indem ich den Verband auf den Kopf stelle. Und einen größten Postfixpunkt. Und er schreibt sich μ f. Und er ist das Supremum aller Postfixpunkte x. Ja, ausdrücklich noch nicht zum Beispiel. Nicht zum Beispiel könnte x sein eine Potenzmenge mit der Teilmengenkonfusion. Das ist so ein ganz häufiges Erklärungsbeispiel.
zunächst mal muss man zeigen, dass das ein Stützpunkt ist oder ein Quellstützpunkt, sagen wir gleich zum ersten. Schauen wir uns das einfach an. Also normalerweise kann man sagen, dass man das F da reinzieht.
Also Stetigkeit haben wir nicht vorausgesetzt. Also wir können nicht eben mal das F unter das Primus.
Okay. Ich dachte vorher von X ist irgendwie
irritiert.
Ja,
okay, wenn es gefilmt wird, sollte man es nicht filmen.
Genau. Das hat mich nämlich gerade sehr irritiert. So. Was wird das eigentlich gerade? Wird das gerade ein Beweis? Oder?
Ja, das wird ein Beweis.
Ja. Ach so.
Ja, also nochmal zu wiederholen, wir sind, also wir müssen jetzt offenbar als erstes mal zeigen, dass das μ f ein Präfixpunkt ist. So, dazu müssen wir f auf μ f anwenden und gucken, was passiert.
Und ich muss zeigen, dass
ja, man müsste vielleicht mal eben das Beweisziel hinschreiben,
ja,
und dann macht man sich Gedanken darüber, nicht?
Das soll halt sein.
Ja, wie zeige ich allgemein, dass etwas kleiner gleich einem Infimum ist?
Ach so, ja, ich zeige einfach, es ist kleiner gleich all diesen.
Ja, genau. Hm?
Genau, das heißt, wenn wir so ein x haben, Fixpunkt, und dann müssen wir zeigen, dass s also kleiner gleich dem x ist. Da, Moment. Ah, genau. Ich weiß zunächst mal, dass UF kleiner gleich dem X ist, was X auf diese Menge ist, und X ein Infimum davon. Und daraus folgt, dass F von UF kleiner gleich F von X ist. Und das ist hier aber kleiner gleich x nach Annahme. X ist ein Präfixpunkt, genau. Dann, genau, damit haben wir das.
Ja.
Dass das ein daraus folgt, F ist selber an F kann schlecht einer sein.
Lass mir ganz recht, ist das jetzt irgendwas, was bei Mathematikern immer so folgt? So, okay, dann, dann.
Nicht so.
Als Physiker macht man Fixpunkten nicht so viel. Und zumindest habe ich damit ein bisschen viel gemacht.
So, okay, jetzt müssen wir. Okay, gut. Das ist jetzt der kleinste Präfixpunkt ist, ist auch klar, aber das ist ja kleiner gleich allen anderen Präfixpunkten. Das heißt, das Einzige, was wir noch zeigen müssen, ist, dass es auch ein Postfixpunkt ist. Das heißt, was wir jetzt zeigen müssen, ist, dass.
Wobei das die gleich sind, haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Wir haben nur gesagt, es hat einen kleinsten und einen größten. Dass die jetzt gleich sind, haben wir den Satz noch gar nicht hingeschrieben. Oh nein, das der, also der kleinste ist nicht gleich dem größten.
Ach so.
Das auf keinen Fall. Wir sehen also hier zum Beispiel bei diesem Groß F, was uns da die als kleinsten Fixpunkt die erzeugte Untergruppe definiert hat, da sehen wir leicht, der größte Fixpunkt von den Dingen ist G selbst. Also hier
ja.
Interessant. Ja? Also das fällt im Allgemeinen nicht zusammen. Nein, sondern das zu zeigen ist, ist das, also ist die implizite Behauptung hier, nämlich, dass dieser kleinste Präfixpunkt, den wir jetzt haben, dass der gleichzeitig auch ein Fixpunkt ist und damit natürlich der kleinste Fixpunkt.
Ah, okay.
Okay, dann heißt es mal. Was wir jetzt also zeigen müssen, ist, dass. Das hier gilt. Dafür genügt es ja zu zeigen, dass auch f von μ f ein Präfixpunkt ist. Weil dann ist er, weil dann ist es der kleine f. Können wir uns auch wieder anschauen, was wir noch machen. Naja, wir wissen, dass f von f von machen wir es so, wir machen einfach eine, wir wissen bereits, dass das hier gilt, weil mu f ein Präfixpunkt ist und weil f monoton ist, folgt daraus, dass f von mu f kleiner gleich f von mu f ist.
Ja, okay, gut, damit sind wir fertig. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Stelle, wo ich letztes Mal, als ich das auswendig versucht habe, dran gehackt habe.
Wie war das vorbei? Okay.
Mhm. Ja, niemand zeigt, dass das mir öfter rausgeht.
Ach so, okay.
Ja, nicht? Also, doch erfreulich kurzer Beweis. Mhm. Ja, gut. Damit haben wir also einen Fixpunktsatz, der so ein bisschen abgewogene Voraussetzungen hat, ja, der verlangt sehr viel von meiner abgeschlossenen Menge, von meiner geordneten Menge. Das muss also ein vollständiger Verband sein. Und dafür verlangt er ziemlich wenig von meiner Funktion, die ist nur monoton. Das erlaubt mir eben diese sehr großzügige Konstruktion dieses Fixpunkts als einfach so ein riesiger Durchschnitt. Das hängt eben an dieser vollständigen Kohärenzeigenschaft ab, indem ich das erkannt. So, da gibt es also einen zweiten in der Informatik wichtigen Satz, der ja, uns ebenfalls die Konstruktion von Fixpunkten erlaubt und dabei die Annahmen so ein bisschen zum F hin verschiebt. Ja, treten wir dazu nochmal einen Schritt zurück.
Teilt ihr das?
Ja, wenn man die Daten liegen lässt, nicht wahr, und erwischt, dann wird sie das nicht mehr drin. Dann wird sie trocken. Also, wir erinnern uns an die freundlicherweise gerade von mir weggewischte Definition der Fakultätsfunktion. Warum ist das überhaupt eine Definition? Also nach dem, was wir bisher wissen, ja noch nicht. Ja, denn also das, was wir da verwendet haben an Raum, ist ja, das passt von der Voraussetzung her gar nicht. Das war kein vollständiger Quadrat. Nun, in diesem Fall mit der Fakultätsfunktion ist es relativ leicht. Das geht einfach über Induktion. Ja? Also Standardinduktion mit natürlichen Zahlen zeigt mir, dass das also eine für jede natürliche Zahl wohl definierte Funktion ist. Aber ich kann ja auch andere rekursive Definitionen hinschreiben, wo das nicht so ist. Also, was weiß ich. Nehmen wir das mal als rekursive Definition von F.
Ja. Das ist eine rekursive Definition.
Das ist eine rekursive Definition, denn sie verwendet auf der rechten Seite ja wieder das F. Und ich kann sowas in der üblichen funktionalen Sprache, Haskell oder ML, ja, kann ich das hinschreiben. Das nützt mir nicht viel.
Da ist kein Gehalt drin einfach in der Aussage.
Was? Das ist ja, es ist schon ein Gehalt drin. Also wenn ich das jetzt in...
Ich bin ein zu angewandter. Es tut mir so leid. Ja, obwohl ich aus der theoretischen Physik gerade komme, aber trotzdem. Nee, du musst länger draufdrücken.
Nee.
Das habe ich vorher auch festgestellt. Ich würde auch schon runterspringen, aber man muss es doch länger gedrückt halten.
Ja. Der meldet sich doch nicht.
Ja.
Multimediale interaktive Vorlesung.
Nicht? Also,
modernste didaktische Mittel.
Also, ich glaube, mehr kann man echt nicht verlangen.
So, und jetzt noch das WLAN. Das brauche ich
nicht. Ja, gut.
So, also da sind wir. So, ich mache nochmal eine Post durch.
Wir haben uns noch mit Sommerfest gesagt. Klingt gut.
Ja, genau. Ne? So,
das ist jetzt auch keine Chance, das ist ja auch ein Video.
Ja, wirklich. So, jetzt haben wir hier Beispiele schon am Anfang des Semesters irgendwie verwendet in Theorie der Programmierung, um zu beweisen, dass ich tatsächlich programmieren kann.
Aha, gut.
Nehmen wir mal die Haskell-Version. Also wir interessieren uns nur für die erste Zeit. Ja, das ist also ein legales Haskell-Programm, selbst geschrieben, wie gesagt. Ja, und da steht man, da sieht man genau die Definition, die ich hier an die Tafel geschrieben habe. Ich definiere f von x gleich f von x. Ja. Das kann doch nicht sein, das habe ich doch. Achso, der System Update. Ja, Moment. Auch nicht da.
Mist.
Na gut,
dann bräuchte man WLAN.
Jetzt das WLAN ist an. Moment, wie viel, welches ist denn kleiner? Der DHCI ist nicht so groß, glaube ich.
Das sind so Haskell-Interpreter.
Also DHCI ist der Haskell-Interpreter, SML, MJ ist der MJ-Interpreter.
Moment.
Insta.
Ja, so, 27,8 geht.
Was? Ah, okay, update mal, wenn ja. Das wohl zu alt ist.
Ah. Das klappt hier nicht gut.
Nee, es ist FAU Guest, das heißt, man muss erstmal kurz
über. Ach, das ist wieder dieser. Stuff.
Es ist doch nur gut, dass wir heute nur sowieso nur zwei Drittel der
Folie ja, sind. Ja, ja, das doch, ist umso besser. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem WLAN klappt.
Ansonsten müssten wir über Gäste eigentlich auch reinkommen. Ja, über die Internetseite sich einmal anmelden mit dem IDM.
Nee, das geht auch nicht mit dem IDM.
Geht das nicht? Ich dachte schon. Ich dachte,
du musst das neulich ausprobieren mit dem IDM. Und
das muss er nicht. Okay. Jetzt habe ich noch was in meinem Laptop dabei. Das ist. Warum ist Star so lange dauern?
Ja, immerhin bin ich eben überhaupt reingekommen, aber. Also gestern Nachmittag da im Geschäft zu machen, das tut sich mir gar
nicht. Man könnte es auch über Stunden probieren. Wir haben ja immerhin zwei von diesen drei Studenten hier.
Oder ohne.
Zwei Fenster. Hey, verbunden!
Verbunden, so, jetzt wir das noch. Nee, doch, der Verustag, wir sehen uns sehr gut.
Ja, jetzt. So.
Jawohl, klappt. Ja, diese Pakete, was, die folgenden.
Ohne Überprüfung?
Ja, das ist schon.
Ist egal, dann installieren wir schnell Bier.
Wie gehe ich nicht mit meinem System um? So, das ist jetzt doch schon gut aus, 38.
Ja, okay.
Ja, es klappt.
So. Okay, so geht Source List Entry, ja gut, das ist glaube ich jetzt wurscht. Okay.
Das ist aber sehr out of date.
Ein bisschen.
Was?
Ich glaube, das ist jetzt
ist egal. Ist egal, wir machen das jetzt, also wir nehmen die. Also, ne? Nochmal. Na gut, ich dachte, wenn wir jetzt die Definition gehen, also das F ist genauso definiert wie das da, ja, wenn ich jetzt also F3 ausrechnen. Kommt irgendeine Warnung, es ist okay, die macht nichts. Errechnen. Na, also er schluckt die Definition, nicht? Ne, also noch einmal hier call by, das ist genau dieselbe Definition. Also das ist durchaus eine rekursive Definition.
Aber was bedeutet das dann letzten Endes? Also
ja, das ist genau die Frage, was bedeutet das? Also das wiederum ist es eine Fixpunktdefinition. Ja, nicht? Also wir haben wieder als Gleichung, da steht F ist gleich groß F angewendet auf F mit so, und jetzt ist F eine Identität.
Ja,
dann muss man aber aufpassen. Was ist passiert, als ich das eben ausgeführt habe? Nun, der kam nicht wieder. Ja? Das ist eine partielle Funktion, eine, die gegebenenfalls auch mal undefiniert ist und da also die Undefiniertheit sich in diesem Falle darin äußert, dass das Programm nicht terminiert. So, das heißt, ich habe hier Funktionen von n nach n bottom, wobei also bottom so ein Fehlwert ist, den ich dazufüge zu den natürlichen Zahlen, der mir nicht Terminierung anzeigt. So, und
Na, auf dem Ding ist das jetzt ein Fixpunkt. So, nun ist natürlich jede Funktion ein Fixpunkt von diesem f. Ja, das ist die Identität, die hat nur Fixpunkte. Offenbar haben wir hier f implementiert als diejenige Funktion, die n immer auf Bottom abbildet, die also auf jedem n nicht terminiert. Und ich habe es eben für 3 ausprobiert, also aber wenn ich das in 100 reingetan hätte, wäre ersichtlich genau dasselbe passiert. So. Wir sehen also hier, okay, das ist also offenbar möglichst klein. Ja? Also natürlich stelle ich mir vor, Bottom sei kleiner gleich n für jedes n. So, und naja, allgemeiner schreibe ich. Nicht allgemeiner, sondern für Funktionen, das ist nicht allgemeiner, etwas anderes. Ich schreibe f sei kleiner gleich g, genau, und dann. Naja, dieser Vergleich eben punktweise gilt, das heißt, wenn immer f von n kleiner gleich g von n ist, was. Naja, in diesem Falle nur eins von 2 Dingen bedeuten kann, entweder f von n ist undefiniert, gut, ob dann g definiert ist oder nicht, ist sogar egal, oder f von n ist definiert, dann auch g und die beiden sind gleich, nicht? Das ist das, was da rauskommen kann. Nicht, weil ich ja hier wirklich setze, bottom kleiner gleich n und ansonsten natürliche Zahlen untereinander sind natürlich unvergleichbar, es sei denn, sie sind. Ich habe also hier die natürlichen Zahlen, nicht? 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und hier habe ich Bottom und das hier ist die Ordnung.
Natürliche Zahlen untereinander sind vergleichbar?
Ja, das ist die Intention dabei. Also das ist eckig kleiner gleich, nicht normales kleiner gleich. Deswegen habe ich extra das eckige kleiner gleich verwendet. Ja?
Okay.
Nicht? Also das, dieses eckige kleiner gleich, das nennt man auch in so einem Fall hier eine Informationsordnung. Ja, also weniger Information als. Nicht-Termination ist weniger Information als eine konkrete natürliche Zahl als Antwort. Ja.
Alle neue Begriffe.
Also auch hier, ja, also dieses hier heißt praktisch, g ist definierter als f. Ja, g ist eine Erweiterung von f. Nicht? Also auch mehr Eingabewerten definiert, gibt mir damit also mehr Informationen als f.
Ja gut, aber wenn ich jetzt g mit mehreren Eingabewerten definiere, also g von n und noch irgendeinem anderen Eingabewert abhängig mache, dann gilt das ja auch für jedes g, wenn f nur einen Eingabewert hat, oder? Keine Ahnung, also ist die Aussage dann generell, dass f von n immer eckig kleiner als g von np zum Beispiel ist?
Sein muss, damit f kleiner gleich liegt. Also das ist jetzt hier die Ordnung auf n nach n bottom. Ja, ich definiere, was die Ordnung auf n nach n bottom ist und da definiere ich, dass f kleiner gleich g ist, genau dann, wenn diese Ordnung komponentenweise gilt, mit dieser Ordnung hier auf n bottom.
Okay.
Also ich mache bottom zum kleinsten Element und das lasse sonst alles untergleichen. So, jetzt habe ich hier eine Ordnung, wunderschön, und ich stelle fest, der kleinste Fixpunkt meines komischen Funktionals f hier oben ist lambda n von bottom. Denn es ist ja alles ein Fixpunkt von f und das Ding hier ist nun also ist ja der bottom, also das kleinste Element in dieser Ordnung. Wunderschön, aber woher wissen wir, dass das Ding existiert? Ich meine, klar, in diesem Fall sehen wir es, nicht, dass es existiert. Ich behaupte, ich darf hier beliebigen Mist als f hinschreiben, fast beliebigen Mist. Also rekursiven Definitionen, Shit übertreiben, noch und nöcher, und das kann mal terminiert und mal nicht. Und ich bekomme immer einen sinnvoll definierten kleinsten Fixpunkt. Ja, und woher nehme ich das? Ich nehme es zumindest nicht aus dem Satz von Cluster und Tarski. Warum nicht? Nun, weil dieses Ding hier kein vollständiger Verwandt ist. Nicht? Wenn ich also zwei Funktionen habe, die also einmal 3 auf 5 abbilden und einmal 3 auf 7, dann bekomme ich davon kein Supremum, ja? Denn dazu müsste es ja eine Zahl geben, die in der Informationsordnung oberhalb von sowohl 3 als auch 7 liegt, aber die gibt es nicht, wenn ich auf das Bild gucke. So, das heißt, da brauchen wir einen anderen Begriff von einer noch hinreichend vollständigen Ordnung. So, und ich sage, dann sage ich, das ist das hier. Was mal ruhig ist. Explizite Definition, nicht? Also. Also es sei gegeben eine geordnete Menge, x, kleiner gleich. Wohlgemerkt, das heißt, dieses kleiner gleich ist transitiv, reflexiv und antisymmetrisch. Das heißt nicht, dass die Ordnung total ist. Ja. Also geordnet ohne weitere Qualifikation heißt immer partiell. So. Ich lasse das kleiner gleich in der Bezeichnungsweise jetzt immer weg, obwohl ich das natürlich mal mit meine. Also dieses Ding heißt ein Omega-CPU. Ein ja, also ein CPU wie Complete Partial Order. Und das Omega, das bezieht sich auf die Gestalt der Mengen oder Sequenzen, von denen da Suprema existieren. Das ist Omega. Und Omega ist das. Omega ist die kleinste unendliche Originalzahl, also sprich die natürlichen Zahlen mit der üblichen Ordnung. Ja, das ist Omega. Also heißt Omega CTO, wenn jede aufsteigende Kette, genauer gesagt Omega-Kette, das werde ich aber nicht immer dazu sagen. Was ist eine aufsteigende Omega-Kette? So ein Ding hier, ja, also eine Sequenz von Elementen, wo also jedes immer größer ist als das vorige. Wenn jede solche Kette ein Suprema hat.
Das heißt, in dem Fall mit der Informationsordnung würde das bedeuten, man kann im Prinzip so eine Kette ja eigentlich nur mit Bottoms beginnen und am Ende eine natürliche Zahl haben oder gar keine.
Genau, nicht? Also da oben haben wir also die natürlichen Zahlen mit Bottom als ein sogenanntes flaches CPU, so nennt sich das auch. Mhm. Ja. Genau, wenn ich so eine Kette habe, dann laufe ich eine Weile auf Kappen lang, irgendwann entscheide ich mich für eine natürliche Zahl und dann mache ich da weiter und das Supremum ist dann die natürliche Zahl. Oder ich bleibe immer unten, dann ist das Supremum eben Bottom. Okay. Und das überträgt sich natürlich komponentenweise hier. Ja? Nicht, was passiert? Also ich habe, ich stabilisiere da nicht mehr nach wirklich vielen Schritten, okay, sondern ich nehme immer mehr, also ich vergrößere praktisch ständig den Definitionsbereich meiner Funktion, bleibe aber dabei konsistent mit dem Definitionsbereich bzw. der Definition, die ich vorher hatte. Ja? Ich erweitere immer nur partielle Funktionen. Nicht? Und das Supremum davon, das hat halt als Definitionsbereich die große Vereinigung aller der Definitionsbereiche, die ich hatte. Und ist dann jeweils so definiert, wie es halt ab einer bestimmten Stelle in der Kette dann für alle darauf folgenden Funktionen definiert ist. Also, das war formal. Ja. Also zum Beispiel in nach dem Bottom, nicht? Wenn ich also sowas hier habe, nicht so eine aufsteigende Kette von Funktionen, ja. Wenn ich mir das Supremum angucke und mich frage, was ist der Wert dieses Supremums bei einer natürlichen Zahl n? Und das ist gleich einer Zahl k. Wenn ein I existiert, so das gilt. Sagen wir ruhig, das ist gleich I. Wenn. Wir kriegen es noch hin. Moment. Please bear with me. Nicht, das ist gleich Fi von n, wenn Fi von n definiert ist und. Bottom. Bottom, wenn f die von n für alle i gleich bottom ist. Dieses i hier kann man nicht lesen. Gut. Und man muss ja die Frage stellen, warum das wohl definiert ist. Ja, also ich könnte ja mehrere i haben, für die das definiert ist. Nicht, da die aber alle untereinander vergleichbar sind, nicht sobald es bei zwei definiert ist, dann kommt also was weiß ich, das eine ja später in der Kette als das andere und muss deswegen denselben Wert haben. Ja. So, nicht? Das heißt also, diese Vollständigkeitseigenschaft hat das Ding. Gucken wir mal also dafür einen Vollständigkeitssatz. So, das ist Quatsch, ein Fixpunktsatz. Ansonsten dieser hier. So, Herr Klimi ist nun ja einer der berühmteren Sorte und deswegen reicht es nicht, wenn ich hier Satz von Klimi schreibe, denn der Satz von Klimi ist was anderes. Der Satz von Klimi besagt, dass also reguläre Ausdrücke und endliche Automaten dasselbe sind. Okay. Also das hier ist der klinische Fixpunktsatz. Ja, und der besagt. Er hat andere Voraussetzungen, er setzt also weniger voraus an unsere geordnete Menge. Er verlangt nur, dass das ein Omega-CPU ist. Das heißt, er verlangt Suprema nur von aufsteigenden Ketten, nicht von beliebigen Mengen. So, und er verlangt außerdem jetzt aber von dem F mehr, nämlich dass es nicht nur monoton, sondern sogar Omega-stetig ist. Das heißt, Kalte ist böse.
Ja.
Das heißt, F von so einem Supremum, irgendeiner Kette XI, ist immer gleich dem Supremum der Kette. Wir hatten eben schon mal zumindest den Versuch gesehen, eine solche Eigenschaft anzuwenden. Ja, ich kann also solche Ketten, also solche Suprema von Ketten kann ich durch F durchtauschen. So, dann hat F einen kleinsten in Klammern Prä-Fixpunkt, ich hoffe, das ist kein Quatsch, das ist bestimmt. Einen kleinsten Fixpunkt und den bekomme ich auf schön konstruktive Weise, und zwar ist dieser kleinste Fixpunkt ein Supremum über alle I aus Omega, schreibe ich jetzt mal, ja? Über F I mal angewendet auf Bottom. So, das heißt also, wenn wir jetzt den Satz vergleichen mit dem von Mr. Tarski, selbstverständlich gilt auch immer noch die Beschreibung dieses kleinsten Fixpunkts, die wir bei Cluster Tarski gesehen haben. Ja, wenn es einen kleinsten Präfixpunkt gibt, dann ist der natürlich das Infimum aller Fixpunkte. Ja, er ist kleiner gleich allen Quick-Allen oder Präfixpunkte. Er ist kleiner gleich allen Präfixpunkten und selbst ein Präfixpunkt, also ist der erste Infimum. So. Wir haben hier also echt mehr Informationen darüber, wie dieser Fixpunkt aussieht. Das heißt, das sind die beiden Unterschiede, also schwächere Voraussetzungen an die geordnete Menge, stärkere Voraussetzungen an das F, stärkere Aussage, positiv jetzt gesehen am anderen Ende über die Gestalt des Betriebs. So, man muss vorsichtig sein, also die Definition von Omega-CPU, die ist nicht mehr selbstdual. Also jetzt kann ich hier nicht mehr fröhlich hinschreiben und selbstverständlich kriegen wir auch einen größten. Ja? Mhm. So.
Was heißt jetzt dieses I-Element Omega?
Ja, Omega ist die Menge der natürlichen Zahlen mit ihrer natürlichen Ordnung.
Also das heißt einfach nur, dass I aus diesem Omega-CPU ist im Prinzip.
Nee, I ist auch Omega, also I ist eine natürliche Zahl. Ja, also Omega ist die Ordinalzahl.
Okay.
Ja, das zu beweisen schaffe ich jetzt nicht mehr.
Machen wir nächstes Mal.
Gut. Und dass ich mir dem ganzen Kram will, sehen wir auch.
Gut.
Schön.
Wieder neue Sachen gelernt.
Ja.
Das Einzige, wo ich bisher Fixpunkte hatte, war irgendwie Funktionen, aber dann so richtig schöne
Funktionen.
Ja, richtig, genau.
Das ist aber, naja, klar, Fixpunktsätze sind eben, das berühmte Informatik-Komplex. Also vom Banachschen Fixpunktsatz haben wir schon auch mal was gehört. Informatik, ja, also es gibt praktisch immer zwei Methoden, mit denen man eben Fixpunkte
gewinnt. Das ist also typischerweise entweder über CPUs oder in Metriken. Ich meine, Metriken können auch mal anders aussehen als der durchschnittliche Topologe, sie sich so vorstellt. Ja?
Also wenn man im metrischen Raum ist, ist man schon mal relativ glücklich, würde ich sagen.
Ja, ja, dann, es gibt so ganz merkwürdige Hermi-Metriken, die also messen, ab wann sich zwei Terme irgendwie unterscheiden oder so. Ja, das ist so. Oh, ja. Dann ganz was anderes. Das sind dann auch Ultrametriken typischerweise, wo also verschärfte Dreiecksungleichungen gilt.
Nee, ich wollte nur noch mal mit aufnehmen.
Die Distanz zwischen, Moment, was ist eine Ultrametrik? Nochmal auf die Sprünge helfen. Also die Distanz zwischen zwei Punkten ist höchstens das Maximum der beiden Distanzen zwischen den Rand. Das ist eine Ultrametrik.
Okay.
Ja, ne? Und
das Maximum der Distanzen von dem zu einem irgendeinem anderen Punkt.
Der gemeine Maximum der jeweiligen Distanzen zu irgendeinem Punkt von Y. Also hier in der üblichen Dreiecksungleichung würde da Plus stehen, in der Ultrametrik steht da Maximum. Ja. Ne? Und eine Ultrametrik wäre zum Beispiel die also sich zwei Strings vornimmt, ja, und dann guckt, ab welcher Stelle unterscheiden die sich. Ja. Die fangen beide mit 1, 5, 7, 8 an und an der vierten Stelle, fünften Stelle hat eine 9 und der andere eine 1. Ja, da unterscheiden sich also an der fünften Stelle, also haben sie Abstand 2 hoch minus 5. So, und das ist eine Ultrametrik.
Okay.
Und Moment, jetzt muss man die noch vervollständigen. Nee, die ist schon vollständig, meine ich. Weil das ja unendliche Streams sind, ja. Konvergiert alles brav. Und damit kann man auch das Ding bei einem Fiction-Grundsatz anwenden. Mhm. Der verlangt nichts weiter, als dass sie vollständigen metrischen Raum haben.
Ja. Hm. Interessant.
Okay. Und damit kann ich also Streams kann ich dann durch eine rekursive Gleichung definieren, vorausgesetzt, dass der Operator, den ich da verwende, in meiner rekursiven Gleichung kontraktiv ist.
Mhm. Was wäre denn in dem Zusammenhang mit kontrahierende Abbildung?
Das als Beispiel oder grundsätzlich? Mhm.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich ist das eine Abbildung, die also die Distanz um mindestens einen Faktor, der echt unterhalb 1 nicht verringert.
Kann man das da anders charakterisieren, weil jetzt so eine spezielle Metrik hat?
Kann man das anders charakterisieren? Ja, das kann man bestimmt, ja. Müsste man wahrscheinlich nur mal aufschreiben, ne? Also im Kopf, im Papier kann ich es dort nicht, aber das kann man bestimmt sagen, ja. Was muss ich denn sagen? Also immer wenn ich bei der Abbildung ein paar von Streams habe, die bis zu Stelle n übereinstimmen, dann produziert er zwei Streams, die mindestens bis n plus 1 übereinstimmen.
Ah,
okay. Mhm. Das ist so eine Art Produktivität oder sowas. Ja, das ist eine Produktivität nicht, sondern fast schon so eine Art Stetigkeit. Ne? Also Stetigkeitsbedingungen und sowas sind auch so ähnlich, die also verlangen, dass ich nur ein endliches Präfix immer reinkomme.
Okay. Und wenn die bis zur Endstelle übereinstimmen, was sage ich dann, ist der Abstand zwischen den beiden?
Na, wenn sie bis zur Endstelle übereinstimmen, dann ist der Abstand ja höchstens 2 hoch minus 1.
Okay, also mach 2 hoch minus 1.
Okay, bis dann.